Guten Morgen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt, alle, aber wir haben im Moment keinen Pacher. Und ja, da müssen wir Mitarbeiter viel mehr alle auch anpacken. Und ja, und ich hätte mich um den Kreativteil heute kümmern sollen. Alle habe ich gedacht, rufst der Hans Janssen an. Dann hat er gesagt, sag mal, bist du blöd? Es ist Weihnachten, ich habe überhaupt keine Zeit. Mach's grad selbst. Und dann habe ich gedacht, ach du lieber Gott, das Thema, der intolerante Jesus, mir ist nichts eingefallen. Ich habe noch nie so Schwierigkeiten gehabt bei einem Thema für den anders wie bei dem. Er sagt, Jesus, der ist doch nicht intolerant. Ich meine, okay, von der Story, wo er da im Tempel aufräumt, mal abgesehen. Aber mal ehrlich, warum müssen die ihren Krempel auch im Hause Gottes verticken? Also wäre ich auch ausgerascht. Dann habe ich als die Gedanken weiter kreisen lassen. Er sagt, Menschenskinder, wie kriege ich denn das hin? Und die beste Antwort, die kriege ich immer bei meinen Freunden, die nicht so churchy sind. Also, die Kirchendistanzierten, also die Leute, für den wir hier den Gottesdienst machen, gell? Und haben die, was ich dort zu hören krieg, was alles im Namen von der Kirche passiert ist und überhaupt die Kirche, wenn ich das schon her, die Kirche, das klingt wie die Bank, gell? Die Versicherungen, alle schlecht und böse, weil sie Geld haben. Naja, dann habe ich die Gedanken noch weiter kreisen lassen und habe festgestellt, man muss die Leute ein bisschen aufklären. Und dann erzähle ich, dass das Christentum eigentlich die toleranteste Religion überhaupt ist. Genau, das ist anmaßend. Nee, weil eine ganz andere viele Religionen auf der Welt, das ist auch nicht besonders tolerant. Und dort kann man sehen, dass Intoleranz eigentlich so ziemlich allgegenwärtig ist. Wenn man das jetzt da sieht, 0,2% Ausländer und die Leute gehen auf die Straße, Pegida, ne, habt ihr ja schon gehört, als total bescheuert. Oder ISIS da im Nahen Osten. Alles so, wir haben die Wahrheit gepachtet, alle anderen sind schlecht. Und ja. Jo, dann ging es weiter. Da habe ich mal wieder noch mehr Gedanken gemacht und habe festgestellt, dass ich jo selbst auch nie so tolerant bin. Und dass ich auch meine Verfehlungen habe. Ich kann mich noch erinnern, dass der Gunder Schmidt, unser alter Pfarrer, dass der mal richtig bei mir verzweifelt ist. Weil ich auch gedacht habe, ich müsste was richtig machen, wo ich gedacht habe, das ist richtig. Und das ist gut fürs DBZ. Und dann hat mir der Gunder das Armbändelchen da empfohlen, dass ich mir das kaufen soll. Da steht drauf, WWJD. Das ist Englisch und heißt What would Jesus do? Dann habe ich das einem befreundeten, angehenden Theologe erzählt und der hat mir es dann geschenkt. Ne? Ja, und immer, wenn es bei mir so grenzwertig ist, wenn ich mich da so am Aufregen bin, gucke ich da mal kurz drauf und denke, ah, alles klar. Und dann höre ich, dann spricht er zu mir, der Jesus. Der spricht dann richtig mit mir und das finde ich gut. Ja. Und übrigens, das Bändchen kriegen wir draußen am Büchertisch auch zu kaufen. Also ich kann es nur empfehlen. Und weil ich jetzt unserem Vikar, dem Johannes Gerhard, nicht so viel vorwegnehmen will von seiner Predigt, mache ich jetzt hier Schluss. Wünsche euch einen schönen Gottesdienst, eine schöne Weihnachtszeit und danke, dass nach mir zugehört haben.
Sieht jetzt bestimmt ein bisschen blöd aus, aber ist egal, ne? Ich bin sehr tolerant meinem Aussehen gegenüber. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist nicht nur ein Privileg, generell zu sein, sondern auch hier zu sein. Heute hier. Und ich freue mich sehr. Ich bin gespannt auf dieses Thema. Ich habe auch gerungen mit diesem Thema. Nicht nur der Kreativteil, sondern auch der Predigtteil hat gerungen. Und ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, als ich mich 5000 Mal davor entschieden habe, nämlich einen persönlicheren Weg zu gehen. Sprich, ich hatte keine theoretische Abplanung, ich versuche es jedenfalls nicht, über Intoleranz und Toleranz. Und habe gedacht, wir nehmen das Thema so, wie es ist, der intolerante Jesus. Sie kriegen heute den intoleranten Jesus, weil er ist intolerant gewesen und ist es immer noch. Und ich werde nicht darüber reden, warum er so tolerant und lieb war, sondern warum er intolerant war. Vielleicht gerade deswegen auch liebend, aber ja. Und wie an einem Punkt möchte ich es verdeutlichen, eigentlich vor allen Dingen einer Bewegung, einer Denkstruktur, einer Art zu leben, wie auch immer man das sagt, wo er mir selber immer als intolerant auch vorkommt. Wo er nicht, und das heißt nämlich tolerieren, nicht duldet, nicht erträgt, sondern ganz konsequent bei seiner Meinung bleibt und sagt, hier gibt's keinen Weg vorbei. Nichts gibt's. Aber vorerst eine kurze Bemerkung und ich will eine Lanze für die Intoleranz brechen. Intoleranz ist nicht immer schlecht. Bei allen Dingen eigentlich, die uns wichtig sind und kostbar sind, sind wir intolerant. Zum Beispiel, wenn ich Ehe als ein kostbares Gut ansehe, ja, und ich gerne verheiratet bin, dann ist Ehebruch intolerabel. Also ich kann es nicht tolerieren, wenn jemand Ehebruch begeht. Ist ja auch gut, finde ich. Also, weil man die Ehe hochhält. Ist immer noch eine Frage, wie man da umgeht, wenn das geschehen ist. Na, aber erstmal prinzipiell. Oder ganz anderes. Andere Beispiel, mehr so das Bauwesen für die Männer vielleicht, so Architektur. Wenn ich eine Brücke baue und der Architekt legt einen Plan vor und die Bauarbeiter sagen, die 2, 3 Pfeiler brauchen wir nicht, dann ist das nicht zu tolerieren. Hier geht's um Leben und Tod. Und das ist bei vielen Sachen so in unserem Leben, dass wir sie eigentlich nicht tolerieren, weil wir wissen, hier kommt's auf etwas an. Und ich glaube, dass Jesus deswegen an manchen Punkten ziemlich hart sein konnte und reden konnte. Und wir gucken uns genau so eine Story an, wo er ganz hart und entschieden und anscheinend intolerant redet. Doch zuvor, wogegen ist er eigentlich intolerant? Und ich glaube, das möchte ich als erstes vorstellen und das ist, ich bezeichne es den Weg nach oben. Eigentlich betrifft es alles diesen Weg nach oben. Ich war vor 2,5 Wochen so in Dortmund und habe folgende Sache gesehen. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen. Das ist der Dortmunder Weihnachtsbaum. Und als ich da stand und über diesen hässlichen Weihnachtsbaum nachgedacht habe, sah ich ein Schild und habe gelesen, Entschuldigung, ich will niemandem Dortmundern zu nahe treten, ich hoffe, es sind keine hier, aber das ist der größte Weihnachtsbaum der Welt ist. Wussten Sie das? Der steht in Dortmund. Der größte Weihnachtsbaum der Welt. Kurz ein paar Fakten. 45 Meter hoch. Er wiegt 40.000 Kilogramm. Er besteht aus 1.700 Rotfichten. Ja, mit 48.000 Lämpchen beschmückt. Und ganz oben steht ein 4 Meter hoher, 200 Kilogramm schwerer Engel. Da dachte ich mir, kein Wunder, dass die Leute immer erschreckt sind, wenn sie Engel begegnet sind. 200 Kilo. Na, okay. Und ich stand da und ich dachte, warum alles in der Welt bauen die hier unbedingt den größten Weihnachtsbaum der Welt hin? Vielleicht hat Dortmund sonst nichts zu geben, dann müssen wir ja, Dortmund ist die Stadt mit dem größten Weihnachtsbaum der Welt. Und so ist es doch wirklich, auch im Weihnachten über die ganze Zeit, oder? Wer kriegt das schönste Geschenk? Wer macht das schönste Essen? Wo ist es am kuscheligsten und am gemütlichsten? Wo fühlen wir uns am meisten wohl? Wir sind immer auf dieser Tendenz nach oben. Die Bewegung nach oben. Ich habe da mal was mitgebracht, mitbringen lassen. Wir sind besessen von dem Gedanken des Aufstiegs. Ob im Kleinen, im Großen, alle unterschiedlich, aber wir denken immer nach oben. Wo kann ich einen besseren Job bekommen? Ja. Oder manche denken, ja, wenn ich erst das habe, da oben, wenn ich das erst erreiche, vielleicht ein Partner, Partnerin, dann bin ich mit dabei. Oder manche sagen, ja, auf der Karriereleiter, der Job oder so, wenn ich den habe oder was auch immer. Und dann bin ich endlich oben, dann kann ich mitreden, dann werde ich gesehen. Oder dann habe ich was Bedeutungsvolles getan in meinem Leben. Und auch Weihnachten ist das so. Aber wissen Sie gerade Weihnachten, worum es um Weihnachten geht? Dadurch bricht jemand diese Linie. Und es ist Gott selbst. Und er geht einen Weg nach unten. Er wird Mensch. Er gibt seine ganze Herrlichkeit auf. Seine Unangreifbarkeit. Er legt sich fest auf einen Punkt in einer Zeit in der Geschichte. An einen Ort, nämlich in Palästina. Und da wird er angreifbar. Anfechtbar auch. Und er wird ein Kind. Und ganz hilflos wächst er da auf. Jeder kann ihn umbringen. Er wächst und geht zu seinem Weg. Und dann fängt er an, so ein paar Wunder zu tun in Jesus. Und dann kommen die Leute um ihn herum. Und sie kommen mit ihrer Vorstellung vom Aufstieg. Und sie wollen ihm begegnen mit ihrer Idee und sagen, du hast Potenzial. Du kannst uns helfen auf dem Weg nach oben. Du bist es bestimmt, der uns den Weg nach oben bringt. Und er wehrt sich voll selber gegen diesen Weg. Jesus ist intolerant gegen jegliche Ansprüche, ihn für den Weg nach oben zu verzwecken. Und das ist der erste Punkt. Gucken wir uns dazu die Geschichte an. Genau, der ist intolerant seiner Person gegenüber, seinen Ansprüchen. Mittlerweile lebt er schon, da beschäftigen wir uns, wir sind mal nicht mehr schon bei Weihnachten, sondern er ist ein bisschen älter. Er fängt an zu wirken und er reist aus dem Norden, müssen Sie sich vorstellen, von dem kleinen Land Israel, langsam Richtung Süden. Und er geht dazu die Mittelmeerküste entlang. Ja, so ist er da gerade, befindet sich da, Caesarea Philippi heißt die Stadt, eine Hafenstadt. Und dann zieht er dann ins Gebirge hoch nach Jerusalem. Das ist so sein Weg. Und er läuft da mit seinen Kumpanen. Einer der Schergen ist Petrus, der hat das so richtig gefressen mit dem Weg nach oben übrigens. Das armer Fischer, kann man nicht verzeihen. Hat auch immer, war zwar arm, bedeutungslos, aber jetzt ist seine Stunde gekommen. Und Jesus fragt auf dem Weg, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Gute Frage, ne? Wer denken Sie eigentlich, wer Jesus ist? Und die sagen so, was die Leute so sagen. Und naja, aber was denkt ihr denn? Und er sagt Petrus, du bist es. Du bist der Retter. Du bist der Messias, der Gesalbte. Du bist der, der kommen wird und richtig aufräumen wird. Der wird uns befreien von den Römern. Der wird neues Leben hier bringen. Das Reich Gottes auf Erden. Du bist es. Hier. Und du nimmst uns alle mit. Und jetzt, Leute, sind wir ja auch auf dem Weg nach Jerusalem. Weg aus der Provinz, ab ins Zentrum der Weltgeschichte. Das ist wie aus MacPom Richtung Berlin, sind sie gelaufen. Oder von der Hinnerpalz Richtung Ludwigshafen-Mannheim. Jetzt geht's in die Öffentlichkeit. Das nützt doch nichts, wenn so ein Held da hinten in den Wäldern verschmachtet. Es wird Zeit, auf die Bühne zu kommen. Alle sollen es sehen. Und wir sind dabei. Das muss so das Lebensgefühl gewesen sein. Und interessant, genau in diesem Punkt sagt er, erzählt niemand davon. Und dann sagt er Folgendes. Jesus sprach unmittelbar danach, wahrscheinlich jedenfalls sind die Texte so zusammengestellt worden, mit seinen Jüngern da an diesem Punkt zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn, damit meint er sich, vieles erleiden müsse, er muss leiden und von den Ältesten, den führenden Priestern und Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Mitten da hinein sagt er, ich bin gekommen, um zu sterben. Ich bin gekommen nicht, um Macht an mich zu reißen, sondern ohnmächtig zu werden. Das ist mein Weg. Und genau das wird in Jerusalem geschehen. Das muss wie eine Bombe eingeschlagen haben bei dem Petrus. Was tut Petrus? Da heißt es gleich danach, da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Das heißt, er wies ihn scharf zurecht. Ja, er schnappt sich diesen Jesus und sagt, entschuldige, du, ich glaube, so funktioniert das nicht. Nicht der Weg nach unten. Wir wollen was erreichen. Wir wollen die Welt verändern. Ich mein's doch nur gut und du doch erst recht und du hast das Potenzial. Nicht sterben. Und wie reagiert Jesus? Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an. Ich stelle mir das so vor, er guckt so alle an, guckt in ihre Augen und denkt, ihr denkt genau dasselbe, ne? Nur Petrus hat's gesagt. Ich habe mal gehört, man muss dann immer den Wortführer einer Gruppe herausnehmen und das macht er auch. Er schnappt sich den Anführer, nämlich den Petrus, und sagt, und wies ihn scharf zurecht, heißt es, geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Ich finde, das ist eine der intolerantesten Sachen, die Jesus gesagt hat. Wenn dich jemand als Satan bezeichnet, ist es nicht das Liebevollste. Das ist sein Freund gewesen und er sagt, geh weg von mir, Satan. Warum ist er hier so intolerant an dieser Stelle, so hart, was diesen Weg nach oben angeht, wo er sagt, nein, mein Weg ist der Tod, mein Weg ist zum Kreuz und diesen gehe ich und niemand wird mich davon abbringen. Er wusste, es ist die einzige Möglichkeit, der einzige Weg, wo Gott uns entgegenkommt. Er selbst in seiner Person und in seinem Weg in die Niedrigkeit, und zwar nicht nur als Mensch, sondern sogar in die Niedrigkeit des Menschseins hinein, in Schuld und auch in Tod, das ist die einzige Chance, dass Gott runterkommt, auch ins Elend der Menschheit. Nicht nur happy-clappy Gemeinschaft mit uns Menschen, sondern an den Tiefpunkt, ins Dunkel. Genau da will er hin. Er meint, wenn du mich das nicht gehen lässt, dann hast du keinen Gott, der dir entgegenkommt. Verstehen Sie? Jede Religion funktioniert so, dass der Mensch Gott entgegenkommt. Da gibt es Religionen, die sagen, wir müssen die Gebote einhalten. Und es scheint immer wieder spannender zu werden. Das haben wir im Judentum, im Christentum, im Islam. Gebote einhalten und du kommst Gott näher. Ich habe da neulich wie in der U-Bahn reden hören. Hochattraktiv. Es ging um Gebet. Zwei Mädels. Und die eine hat die andere ausgefragt. Wie machst du das? Muslime offensichtlich. Morgengebet. Und sagt, oh, wenn ich das einhalte, dann müsste ich ja schon 5.50 Uhr aufstehen. Oder irgend so war das. Und ich fand es interessant. Sie fragte ernsthaft, weil ich glaube, wir sehnen uns danach nach dem Weg nach oben. Und Leute, die sagen, okay, ich begreife, es liegt nicht in Reichtum. Es liegt nicht in Macht. Es liegt nicht in Karriere, aber da muss es vielleicht in der Religion liegen, irgendwas Religiöses. Und dann fangen sie an, da das auszuleben und zu probieren und denken, sie kommen Gott näher an sie, das Gebote einzuhalten. Vielleicht auch spenden, viel Geld geben oder so. Weihnachten boomt das Geschäft. Nehmen wir das auch noch mit, auf unserem Weg nach oben. Sicherheit verschaffen, super. Manche sagen, nee, das ist mehr der Buddhismus. Oder alles, was da zusammenhängt. Meditation. Du lässt los, alles, versuchst es zu vergessen, verschiedenste Art und Weisen. Du musst dich öffnen für Gott, dass Gott da ist. Es gibt so Ansätze auch im Christentum, sogar beides, Gebote und Meditation. Und ich selber habe darum gerungen, auch die letzten Monate. Und manchmal hat es mich angenervt, weil ich dachte, Gott, legst mir schon wieder eine Last auf. Da muss ich meditieren, was das Zeug hält, dass du endlich kommst. Und genau das Weihnachten passiert das Gegenteil. Er sagt, nee, Weihnachten hast du gar nichts getan. Da gab es uns noch gar nicht. Da komme ich runter. Und ich habe gelebt, da hast du noch nicht gelebt. Und ich bin diesen Weg nach unten gegangen. Und dann geht die nach unten. Weihnachten ist was total Unreligiöses, weil es überhaupt nicht darum geht, dass Menschen nach oben kommen. Sondern weil da ein Gott sich entscheidet, Gott selbst entscheidet, nach unten zu gehen. Wir können nichts. Wir können nichts mehr daran ändern. Er hat es ja schon gemacht. Wir können nichts dafür tun und nichts dagegen tun. Und die Aussage von Weihnachten und von seinem ganzen Leben ist, ich bin hier, ich bin da, ich bin für dich da, ich bin mit dir. Und selbst in deinem tiefsten Tief, selbst in deiner größten Not, selbst in deiner höchsten und schlimmsten Schuld, egal was du je getan hast, ich bin genau da drin und ich bin für dich. Uns regt das auf, weil es sagt ja, dass wir eigentlich nicht zu ihm kommen können. Und ich glaube, deswegen mögen wir eigentlich nicht diesen heruntergekommenen Gott. Deswegen können wir ihn nicht tolerieren. Und diese Intoleranz uns gegenüber wirkt wieder Intoleranz. Ich sage, ey, nee, da habe ich doch lieber einen, der mir klare Ansagen macht und ich gehe zu ihm. Da habe ich auch was getan. Nee, er nimmt uns alles mit diesem Ansatz. Alles. Aber wer sich darauf einlässt, erlebt noch was anderes. Ich weiß nicht, wie wir in der Zeit sind, ne? Wir wollen ja zu einem großen Punkt, den zweiten Punkt kommen, wo es dann persönlich wird. Ich bringe trotzdem kurz ein Beispiel. Jetzt müsste ein Zahnarzt erscheinen, oder? Richtig. Ich habe mir gedacht, manchmal verhalten wir uns Gott gegenüber so wie ich dem Zahnarzt. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, ist mir neulich wieder aufgefallen, Dezember war das erst, Anfang Dezember, da flehe ich inständig Gott an, dass der Zahnarzt nichts findet. Also ich gehe zum Zahnarzt, weil man da gehen muss. Das wird erwartet. Das macht man als ein guter Mensch so, man lässt sich untersuchen. Aber das Ziel ist ja, dass der Zahnarzt nichts findet. Ne? Also ich bin toll so, wie ich bin. Und manche habe ich gedacht, eigentlich, da könntest du ja, manche verhalten wir uns wie Gott auch, wie so ein Zahnarzt. Wir gehen hin, vielleicht lassen wir uns darauf ein, vielleicht durchdenken wir auch mit unseren Freunden mal was in Sachen Gott und Religion und sagen, das ist auch ganz nett, das ist so, als wenn ich mit einem Zahnarzt über Zähne unterhalte. Ja, es ist gut, Zähne zu haben und es ist auch gut, damit zu essen und auch Zahnpasta und so ist eine gute Sache. Und ja, und vielleicht gründen wir auch noch einen Verein zur Unterstützung von Zahnpasta und Zahnpflege und solche Sachen. Und ich sitze auf dem Stuhl und rede mit diesem Zahnarzt über alles Mögliche, aber ich lasse den Zahnarzt nicht Zahnarzt sein. Weil in dem Moment, wo er sagt, ja, jetzt gut jetzt, ich bin hier nicht gekommen, um mit dir darüber zu reden, wie dein Leben gelingen kann, sondern mach deinen Mund auf. Dann wird es persönlich. Und dann geht er rein und sagt, ich bin dazu da, dass ich Arzt sein darf für dich und dazu will ich rein in die Tiefe deines Mundes. Und an den faulen Zahn. Und ich muss ans Karies. Ich muss daran, wo es weh tut. Und ich treffe den Nerv. Ich treffe den Nerv der Menschheit. Und das ist ja wirklich so. Und ich glaube, das macht er genau. Aber deswegen machen wir uns nicht gern den Mund auf vor Gott, weil er da einen wunden Punkt von uns trifft. Und lieber reden wir mit ihm. Oder über ihn, sagen wir so. Vielleicht denken wir theoretisch darüber nach. Vielleicht ignorieren wir auch den Zahnarzt und gehen gar nicht, am besten gar nicht hin, weil dann ist ja die Welt in Ordnung. Oder selbst wenn wir zu ihm gehen, dann fragen wir ihn, ob er ein Schmerzmittel verschreiben könnte. Das ist doch okay. Dann kann ich wieder weggehen. Aber er sagt nein. In diesem heruntergekommenen Gott sagt uns Gott eigentlich, ich will da in die Tiefe. Und wenn ich das zulasse und meinen Stolz ablege, dann kann er mir helfen. Und das sieht folgendermaßen aus. Wenn ich mich auf ihn einlasse und sage, ich will das probieren, kommt die zweite krasse Intoleranz. Sagt ich, okay, du willst mit mir leben? Du willst es probieren? Du willst dem heruntergekommenen Gott begegnen? Dann gibt es nur genau einen Weg. Und das ist der Weg nach unten. Und deswegen ist er intolerant, was unseren Weg nach oben angeht. Da spricht er ganz hart. Genau danach sagt er nämlich, er rief Jesus, die Menschenmenge, zusammen. Wortfindungsstörung. Er ruft alle Menschen zusammen, nicht nur seine Jünger also, nämlich samt seinen Jüngern. Das heißt also, er sagt jetzt, was ich jetzt sage, das ist für alle wichtig, ganz wichtig jetzt. Und dann sagt er, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Er sagt, willst du mit mir leben? Dann ist auch dieser Weg nach unten. Genau dieser Weg nach unten. Loslassen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, selbst verleugnen. Da denken wir manchmal an so Geißelungen oder, ne, oder irgendwelche Mönchskulturen, die sich so schlecht gemacht haben. Es gibt auch Strömungen noch hier im Christsein, wo du immer schlechtes Gewissen hast. Darum geht es nicht. Selbstverleugnung heißt, es geht eben nicht mehr um mich. Er redet hier vom Sterben. Ganz loslassen. Tot sein. Sich aufgeben. Und damit meint er eigentlich, dein Weg nach oben, deine Vorstellung, dass es besser laufen muss im Leben, dass du irgendwie rauskommen musst an dem, was dumm ist, den Mut haben, das loszulassen und ihn allein zu vertrauen, dass er reicht. Und das ist ziemlich intolerant uns gegenüber, finde ich. Ich will ein Beispiel bringen, wo mir das begegnet. Dieser Anspruch, dass ich loslasse, zum Beispiel im Auto. Da falle ich, wenn ich im Auto sitze, vor einer Ampel und vor mir stehen noch ein paar Leute und die fahren so langsam an, dass ich das Gefühl habe, ich komme in dieser Grünphase nicht mehr rüber, dann gibt es manchmal Phasen in meinem Leben, wo ich richtig bitter werden kann und ungeduldig, und das ist ein Zeichen dafür, dass ich wieder auf Kurs nach oben bin. Weil dann ist, wo willst du denn eigentlich hin? Na, ich muss noch meine Sachen schaffen. Ja, warum musst du die noch schaffen? Na, es hängt alles daran, dass die und die Sache fertig wird. Es geht um mich, um meinen Weg nach oben. Und manchmal will ich Gott dann genauso da einspannen. Und er sagt, lass los. Lass diesen Weg nach oben los. Ich bin hier und es reicht doch, oder? Ist doch alles, was du brauchst. Und dann wird's ruhig. Oder Krankheit. Vielleicht leiden sie an einer starken Krankheit. Und wenn man krank ist, dann sehnt man sich manchmal rauszukommen. Und unser erster Impuls ist, wenn da so ein bisschen Hoffnung ist, ah, es gibt einen Gott, der runterkommt, dann super Gott, dass du hier bist, nimm diese Scheißkrankheit weg. Aber seine erste Ansage ist, lass doch mal dein Denken, dass du hier rauskommen musst, los. Dein Problem ist vielleicht nicht in erster Linie deine Krankheit. Ich weiß, es wird persönlich und provokativ. Das erste Problem, wo er sagt, ist, dass du da rauskommen willst. Du meinst, es geht dir besser und du hast Leben, wenn du wieder gesund bist. Wir können das auch für Karriere durchdenken. Das ist hart, ne? Wissen Sie, immer wenn wir auf dem Weg nach oben sehen, schauen wir nämlich nach oben. Wir gucken und orientieren uns an irgendjemanden, der uns rausreißen kann. Oder der uns nützt, dass wir karrieremäßig aufsteigen, dass wir gesund werden oder was auch immer. Und wir treten nach unten. Das ist so im Aufwärtsbewegen. Wenn wir hier oben stehen, dann treten wir auf die Leute, die uns dienen. Wir können bitter werden. Für die Leute nach unten. Es ist in ihrer Firma, ihre Angestellten. Wenn sie so richtig Stress haben und sie haben eine leitende Ebene oder arbeiten mit Leuten zusammen, dann merken die das, weil sie Druck ausüben auf die. Sie müssen das ja noch erreichen. Oder bei kranken Leuten ist das auch so. Also ich kenne das. Wenn ich krank bin, dann ist das ganze Umfeld von mir genervt, weil ich um mich herum trete, wenn ich da raus will unbedingt. Das ist so. Und er sagt, das ist nicht der Weg. Die provokative Wahrheit ist, vielleicht ist der Rettung nicht der Weg, dass ich rauskomme, sondern erstmal, dass ich diesen Weg, diese Denke, ich muss rauskommen, ich muss nach oben kommen, ich muss beliebt sein, ich muss gesund sein, ich muss reich sein, aufgebe. Und dass er reicht. Ich stelle mir das vor wie so eine Raupe. Nur ein Beispiel, eine Veranschaulichung. Wir sind alles wie Raupen. Und wir träumen davon, fliegen zu können. Und wir versuchen so, manche schaffen sogar, sich kleine Fallschirmchen zu bauen und springen irgendwo runter und schweben so ein bisschen, oder so Gleitflieger. Das sind die besonders coolen und Aufsteiger in unserer Gesellschaft. Manche kriechen einfach nur so rum und sind frustriert. Und dann kommt da so ein Schmetterling vorbei, so. Und denkst, ey, Alter, bring mir Fliegen bei. Und genau das ist es. Wir fragen Gott, bring mir Fliegen bei. Und er sagt nix. Hör auf, davon zu träumen, dass du fliegen kannst. Lass los. Gib diesen Traum und dich auf. Bleib mal ganz ruhig und kluck dich zusammen in so einen Kokon. Ich sage, Alter, das ist der Weg nach unten. Das ist Sterben. Ja, das fühlt sich wie Sterben an. Aber du gibst deine Hoffnung auf und deine Vorstellung vom Leben. Aber was bei rauskommt, das ist Leben, wirkliches Leben. Wenn wir es wagen, Vertrauen wagen, und das ist wirklich hart, dich aufzugeben und darunter zu gehen mit ihm, an diesem Punkt unten zu sein, dann entsteht Leben. So wie bei der Raupe, wenn sie aufhören würde, rumzuspringen, fix wie dem versucht zu fliegen, sondern wenn sie einfach mal ruhig bleibt und sich zusammenkluckt. Denn warum er so intolerant ist, ist, dass er wirkliches Leben für uns will. Wenn eine Raupe sich zusammenkluckt, wissen Sie, dann wird sie da so ein Kokon und dann irgendwie stirbt sie ja wirklich, die ist ja auch irgendwie nicht mehr drin, ist echt eine abgefahrene Sache. Und danach kommt so ein Schmetterling raus. Das ist genau, was Gott will. Er will Leben für uns, wirkliches Leben. Jesus sagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wenn du krampfhaft an deinem Leben festhältst, fliegen willst, dann wirst du es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Das ist wie einer, der Bilder ansammelt und dabei blind wird. Was nützt es denn ihm? Und so ist es auch mit uns. Wo wollen wir denn noch hin auf dieser Leiter? Was denken Sie, was da oben ist? Und da kommt ein Gott herunter zu Weihnachten und sagt uns, da oben ist nichts. Denn das alles, was du brauchst, bin ich. Und ich bin nicht oben. Und ich bin nicht oben, ich bin hier unten bei dir. Dies gilt zu üben. Jeden Tag aufs Neue. Einmal im Leben können Sie sich ihm anvertrauen, aber auch in den täglichen Momenten. Ich habe das selber erfahren dürfen in der Predigtvorbereitung zum Beispiel, dass ich verzweifle, weil genau meine Vorstellung ist, ich muss eine gute Sache abliefern. Und mich kann das richtig lähmen. Und dann kam meine Verlobte, die Sonny, und die hat mich runtergeholt, hat gesagt, jetzt beten wir erstmal. Nee, wir beten jetzt nicht, ich muss halt schaffen. Und hat sie gesagt, und in dem Moment, wo sie mich gezwungen hat, runterzugehen, sozusagen loszulassen, die Kontrolle aufzugeben, da merkte ich, ich habe ja alles, was ich brauche. Ich habe dich, Gott. Und du bist unten. Und das hat mich befreit. Ist abgefahren. Den Tag darauf konnte ich ein bisschen klarer denken. Das war echt gut, also viel klarer. Wenn wir wagen und loslassen, werden wir Leben haben, weil wir ihm begegnen. Und das ist das Beste. Das ist besser, als oben zu sein. Glauben Sie mir. Und noch was. Wir werden dem Menschen ein Mensch. Wir hören auf, Götter sein zu wollen, vor anderen und vor uns selbst. Und wir begegnen endlich einander auf einer unteren Ebene und können lieben. Ich habe das gemerkt in Greifswald. Ich war mal in Greifswald, oben an der Ostsee, und hatte einen Freund, der litt an Depressionen. Und wenn ich mit ihm Spaziergänge gemacht habe und er mir die ganze Zeit erzählt hat von sich, was gerade schlecht ist, und ich ihm nicht helfen konnte und ich versucht habe, um ihm zu ringen, da war mir alles genommen, auch manchmal hatte ich das Gefühl. Ich konnte ihm keinen Rat geben. Und ich konnte auch in diesem Moment nichts schaffen für meine Arbeit oder für irgendwelche großen Projekte, wo mich Leute gesehen haben. Aber ich war einfach nur da. Und in diesen Momenten war es mir, als ob ich gedacht habe, und hier genau gehörst du hin. Ich bin endlich im Einklang mit dem heruntergekommenen Gott. Nicht mehr im Aufwärtsstreben, selbst noch nicht bei meinem guten, tollen Bemühen. Ich habe ja nur gute Ziele, ja, wenn ich da hochdenke, so große, tolle Gemeindearbeit oder sowas oder irgendein Projekt für Arme müssen wir starten. Sondern nein, hier sein, in diesem Moment loslassen, und nicht jetzt mal deine Träume und Ziele und Visionen wegbringen. Und dann bin ich auf einmal offen für den Menschen direkt neben mir. Auf einmal sind sie offen für die Menschen in ihrer Firma oder in ihrem Beruf, ihre Mitarbeiter. Und sie sehen sie nicht mehr als die Leute, die sie gebrauchen müssen, dass sie irgendwo hinkommen. Sondern sie können sie lieben und nehmen, ihr Potenzial sehen oder einfach an ihnen freuen. Ihr Partner, ihr Partnerin müssen sie nicht mehr gebrauchen, um irgendwie nach da oben zu kommen, um glücklich zu sein, sondern sie können sie lieben, das Glück für sie suchen, für ihn suchen. Sie müssen Menschen nicht mehr gebrauchen, um irgendwo hinzukommen, nicht mehr nach unten treten, sondern sie sind unten. Ihnen ist doch alles genommen und doch haben sie hier unten alles, was sie brauchen, nämlich Gott. Ich wünsche Ihnen das zu Weihnachten. Meditieren Sie, wie Sie wollen, vielleicht in der Krippe, zu einem Weihnachtsgottesdienst, einfach dieses Bild dieses heruntergekommenen Gottes. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie es auch persönlich merken, wie er runterkommt. Er ist der einzige Weg, wo Gott auf uns zukommt, herunterkommt und zwar ins Tief. Und wenn Sie das zulassen und sagen, okay, ich wähle nicht mehr die Leiter nach oben, sondern ich lasse los, ich lasse mich darauf, ich wage glauben, dann werden Sie es merken, Sie müssen gar nichts groß tun, sondern einfach akzeptieren, er ist hier. Und dann werden Sie ihn erfahren und ihn sehen und die Menschen ein Mensch werden. Und dann wird er neben Ihnen stehen und Sie werden sagen, du bist die ganze Zeit hier unten gewesen, im Tief, in meiner Verzweiflung, in meinem Leid, in meinem Zustand hier und jetzt, heute, wie ich bin. Ja. Und er wird zu dir sagen und zu ihnen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück im Leben. Und sie werden endlich Ruhe haben, nicht mehr getrieben, sondern Frieden und das Gefühl von zu Hause. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten. Lassen Sie uns noch beten. Herr, du bist der Weg. Du bist der Weg, der, wo Gott auf uns zugekommen ist, ohne dass wir je was machen können, auch hier und heute nicht. Du sagst uns damit, dass wir Rettung brauchen, das stimmt. Und du bist die Wahrheit und sprichst über unser Leben, dass wir nichts verdienen können. Und alles, was wir ansammeln hier, erreichen können, das können wir nicht behalten. Und ich danke dir dafür, dass die Wahrheit über uns steht, dass du allein reichst, der heruntergekommene Gott. Deine Liebe zu uns und deine Nähe. Ich danke dir für die Wahrheit, dass wir dadurch befreit werden für wirkliches Leben. Nämlich dich zu sehen und Menschen zu sehen, wie sie wirklich sind. Von der Befreiung, nicht mehr irgendwie irgendwo da oben sein zu müssen. Keine perfekte Welt erschaffen zu müssen. Nicht mehr aus Chaos und Krankheit, Kontrollverlust oder was auch immer rauskommen zu müssen, um endlich Leben zu haben, sondern es hier schon zu haben. Herr, erinnere uns daran, du heruntergekommener Gott, dass du bei uns bist, jetzt schon, in der Tiefe. Danke dafür, danke für Weihnachten. Danke für deine Größe, die in deiner Niedrigkeit ist. Danke für dich. Amen.
So.
Zittle.
Jetzt. Du weißt eine Minute, ne?
Insgesamt?
Nein, pro Frage.
Okay, ja, das ist gut, nochmal dran zu erinnern. Das wusste ich letztes Mal nicht. Eine Minute pro Frage, okay.
Okay, guckst du mal auf?
Genau, so eine rote Karte hoch.
Gut. Während ich die Frage stelle, das zählt noch nicht, also erst wenn du es verstanden hast.
Ist gut.
Schließt das unten annehmen, Ziele haben und verfolgen aus?
Da habe ich selber drum gerungen. Nein. Ich glaube, wir dürfen Ziele setzen. Das können wir auch mit Gott zusammen machen übrigens. Die Frage ist aber schon am Anfang, aus welcher Motivation ich Ziele setze. Darum geht es. Dienen meine Ziele dem Weg nach oben? Ich kann ziemlich fromme und tolle Ziele setzen, aber es geht eigentlich um mich. Und ich merke das daran dann, was passiert, wenn die Ziele nicht eingehalten werden. Daran merke ich es. Deswegen ist es gut, wenn wir immer mal auf die Fresse fliegen, wollte ich gerade sagen. Also wenn Grenzen gesetzt werden, weil daran merken wir, ob unser Herz an dem Ziel hängt. Und wir denken, wir haben Leben erst, wenn wir es erreichen. Wenn ich den Weg nach unten gehe mit meinem Gott, dann weiß ich, ich habe schon alles und ich muss nicht bedeutungsvoll sein und das Ziel erreicht haben. Aber ich werde befreit, Ziele zu setzen, zu erreichen, gut, aber aus einer dienenden Haltung heraus, indem ich anderen Menschen diene oder was auch immer. Und wenn es nicht eintrifft, dann setze ich neue Ziele. Ich gebe alles, aber ich hänge nicht mehr selber davon ab. Nachvollziehbar? Also es geht um die Motivation, woraus ich Ziele setze und wie weit ich daran hänge.
Die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Jesus sagt, wir sollen alles verleugnen und ihm nachfolgen. Heißt das, dass wir alles verleugnen und hergeben, was uns wichtig ist? Familie, Freunde, Hobbys?
Es kann sein, dass er an manche Punkte ansetzt, die wir aufgeben sollen. Ich habe einen Kumpel, der hat aufgegeben, mal Fußball zu spielen. Der war richtig gut. Der hat es, glaube ich, auch richtig weit gepackt. Aber weil er gemerkt hat, dass das konkurriert. Also ich versuche das als Weg nach oben zu verwenden. Und er hat es aufgegeben, er hat später wieder angefangen, Kinders und so zu trainieren. Aber er hat seine Gabe genutzt, um zu dienen, sozusagen. Das ist das. Aber es gibt auch manchmal Fälle, da möchte ich dran erinnern, prüfen Sie, warum Sie es aufgeben wollen, warum der Impuls kommt. Manchmal denken wir, das sind die wahren Glaubenshelden, die ihre Familie verleugnen und für das Reich Gottes schaffen. Das sind dann Menschen, die arbeiten sich kaputt, um eine diakonische Einrichtung zu arbeiten und ihre Familie geht kaputt. Und vielleicht ist es gerade der Weg nach unten zu sagen, ich bin jetzt bei meiner Frau und meinen Kindern. Und vertraue darauf, dass die Welt da nicht zusammenbricht. Und es geht nicht um mein Ego, der diese Einrichtung leiten muss. Da muss man genau hingucken. Und Gott führt uns manchmal diesen Weg nach unten, gerade zu Familie und so. Selbstverleugnung, das heißt nicht Selbstaufopferung. Bei Selbstaufopferung, da gebe ich mich hin und zeige Gott, wie groß ich bin und was ich alles hingebe. Da geht's wieder um mein Ego und nach dem Weg nach oben. Doch Selbstverleugnung heißt, ich bin auch bereit, bei meiner Familie zu sein. Ich bin bereit, meine großen Ziele, auch meine frommen großen Ziele, beiseite zu lassen. Denn ich muss nicht bedeutungsvoll werden, auch nicht im Reich Gottes. Das macht Gott. Das macht Gott. Vielleicht macht er mich groß, vielleicht auch nicht. Vielleicht macht er einen groß, dem ich mal von ihm erzählt habe. Und der wird der Checker. Dann war das meine Berufung für mein Leben. Ich werde frei von diesen Sachen. Punkt.
An welchen Stellen in der Bibel ist Jesus noch intolerant?
An welchen Stellen noch? Ich finde sämtliche Sachen intolerant. Also, Sie haben gemerkt, ich habe mich so ein bisschen versucht auch zu orientieren an dieser Aussage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, das zum Beispiel, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da sagt er genau das, weil er der Weg nach unten ist. Er ist der einzige Weg zu Gott. Super intolerant. Harte Aussage in Sachen Religion, an Religion, spannend. Da versuchen sie mal tolerant mit anderen Religionen zu reden, mit so einer Aussage. Oder ich finde auch super intolerant, wenn ich mal genau hingucke, wie er geheilt hat oder Leuten begegnet hat. Er ist liebevoll ihm begegnet. Ich muss an die Ehebrecherin denken. Die hat er nicht verurteilt und man denkt, er ist tolerant. Er liebt diese Menschen, aber er reißt ihn heraus und von diesem Weg weg und sagt am Schluss aber klipp und klar, ey, geh hin und sündige aber nicht mehr. Er hat immer noch, müssen Sie mal, selbst in den liebevollsten Geschichten war er intolerant diesem Aufstiegsgedanken. Und auch, dass der Mensch wieder zurück um sich selber kreisen kann. Den Frommen, die meinten, sie wissen's, da konnte er richtig abgehen. Gesagt, Achtung vor dieser Heuchelei dieser Pharisäer. Heute würde sagen, der Heuchelei der Pfarrer und der Politiker. Naja, vielleicht Pfarrer würde sagen. Oder der Geistlichen. Diese Gelüge. Das ist völlig intolerant. Aber es geht darum, weil er gesagt hat, ihr wisst was unwahrhaftig und ihr versucht jemand den Weg hochzugehen und die versuchen euch mitzureißen, bauen Druck auf und alles. Und das macht euch kaputt. Vielen verschiedenen Stellen. Was noch? Alles Mögliche. Sonst fragen Sie nochmal nach, gucken wir nochmal durch. Gut.
Es war nicht schlimm, dass du jetzt ein bisschen mehr geredet hast, weil das ging schon eigentlich ziemlich gut in die nächste Frage über. Also am intolerantesten empfand ich die Aussage, nur durch mich kommt man zum Vater. Bedeutet diese Aussage, dass alle anderen Andersgläubigen verdammt sind?
Verdammt. Das ist eine spannende Frage. Verdammt sind wir alle. Und ich glaube, das ist die harte Aussage der zweiten Punkt, den ich eigentlich auch zeigen wollte. Wir schaffen diesen Weg nicht nach oben. Und deswegen glaube ich, ja, ist Jesus der einzige Weg. Und deswegen gibt es nur begrenzt, sage ich mal, Wahrheit in den anderen Religionen. Weil ich immer wieder versuche, ihm zu begegnen. Ich habe das ein bisschen vorher aufgezeigt, auch das Christentum hat genau das Potenzial, dass wir es dafür verwenden. Ich möchte nochmal daran erinnern, in dem, was wir hier reden, geht es nicht vor allen Dingen um eine Religion, die wir vollziehen und versuchen, einen Weg zu gehen zu Gott, sondern wir wollen den groß machen, der einen Weg zu uns gegangen ist. Und das macht er auch im Alltag. Er geht immer einen Weg zu ihnen. Aber das macht er, über der ist der heruntergekommene Gott. Und deswegen stellt er ja die anderen Religionen in Frage. Es gibt gute Ansätze. Es gibt gute Sachen, auch in der Methodik von denen. Und da kann man einiges lernen, auch als Christen. Aber der Weg, das Evangelium, ist das, was Gott allein getan hat. Und er zeigt sich in diesem Jesus. Das glaube ich, ja. Und das ist hart. Aber da habe ich eine Meinung. Und deswegen kann ich fröhlich, tolerant mit jemandem darüber reden, mit einem guten Modus, wo ich ihn erdulde. Aber in der Meinung bin ich ziemlich intolerant, wenn ich das glaube, das stimmt.
Was müssen, sollten wir Menschen in unserer Gesellschaft ändern, dass wir den Weg nach unten besser als den richtigen Weg erkennen?
Das ist das Spannende. Es fängt bei dir, bei ihnen an. Ich denke auch immer so gerne gleich an Gesellschaft. Wie müsste das aussehen? Das funktioniert nicht. Ich glaube, es fängt bei jedem Einzelnen an. Und dann zeigen sich Wege. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen immer Mensch zu Mensch. Und da wird jemand wieder die Augen geöffnet dafür, dass eigentlich der Weg nach oben dich kaputt macht. Und es geht darum, sich loszulassen und Gott zu vertrauen. Wenn wir das von oben versuchen einzuführen, denen die Politiker es verkünden. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie Konstantin das versucht hat, wenn das Christentum ausruft. Das funktioniert nicht. Dadurch werden die Leute keine Christen in dem Sinne, dass sie Gott begegnen. Das beginnt immer nur von unten. Immer nur auf der persönlichen Ebene, glaube ich. Und dass Gott persönlich Menschen begegnet. Deswegen ist es schwierig, da Konzepte für die Gesellschaft draus zu entwickeln. Es gibt manche, die näher dran sind, wo Menschen Macht genommen ist und wie auch immer, wo wir uns begrenzen in der Aufstiegschance, so dass es gleicher wird. Aber wir können uns nicht gegenseitig dazu bringen, runterzugehen, weil da unten muss ja wer sein, der aufhängt. Ich kann nicht den Leuten sagen, lasst alles los, lasst dich fallen. Aber die haben noch nie was von Gott gehört. Ja, dann fallen sie ins Nichts. Also das funktioniert halt nur, wenn jemand den Weg Gottes nach unten verstanden hat, dass er sich selber loslässt und es erfährt, dass er unten getragen wird. Genau.
Ja, aber wenn viele Menschen das tun, dann kann sich auch die Gesellschaft ändern.
Das kann natürlich verändern, aber es geht nur durch Menschen und nicht durch Politik nur Politik oder wie auch immer.
Also fangen wir heute damit
also,
an.
Also, ist spannend, aber ich bin ja noch nicht fertig mit meinem Denken. Ne, ist ja auch ein recht neuer Gedanke für mich gewesen, wo ich das gedacht habe. Wir können ja gerne drüber diskutieren. Sehr schön.
Du bist ja bestimmt nach dem Gottesdienst noch
ein bisschen da. Also 10 Minuten bestimmt.
Nee. Also nehmen Sie ihn ruhig in Beschlag. Dankeschön. Gut.